Du. Hast du komplett neu gemacht? Okay. Weil sonst hört's auf. Da du. Ja. Okay, Lukas 18, Vers 1. Ist interessant. Vielleicht kann ich es nicht anders sehen, aber irgendwie kommt heute nochmal so eine Zusammenfassung von all den Themen, die letzten Wochen, auch Mittwochabends und so, und bei uns zwischenmenschlich, unsere Gespräche, die wir so hatten, irgendwie ist das heute so eine Thematik her, so eine Zusammenfassung von all dem. Also, vielleicht kommt nächste Woche was Neues. Okay. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinen Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaff mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Oh, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe echt Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sag euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen, des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Kennen wir alle. Wird oft falsch, in meinen Augen, falsch benutzt. Ja. Weil wir dürfen hier nicht vergessen, dieser ungerechte Richter ist kein Bild für Gott Richter. Das wird aber oft so gesehen oder gelehrt, ne, oder erzählt halt, als ob das hier ein Bild ist für Gott, dem man lange genug auf die Nerven gehen kann und irgendwann wird er einem geben, was man sich wünscht. Macht aber auch gar keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ne. Aber was Christus hier sagt, ist: Guckt euch diesen ungerechten Richter an und dann guckt euch Gott an. Ja. Der wahre Richter ist von allen Menschen. Ne, dieser Richter hier ist echt genervt von dieser Witwe. Ja, die kommt da täglich, klingelt an der Tür, ruft unten, vielleicht steht sie da und guckt in sein Fenster oder was auch immer. Ne. Jedenfalls ist sie so ein richtiger Sturkopf halt, so: Ich will das aber haben. Ich will recht gesprochen werden. Und sie besteht darauf. Und dieser Typ denkt halt nur an sich. Er ist die entscheidende Person in seinem Leben. Er ist der, der entscheidet, was richtig ist und was falsch. Und der einzige Grund, warum er ihr dann recht spricht, ist, weil er genervt ist und auch nur an sich denkt und sagt: Ich will endlich meine Ruhe haben. Also gut, fällig das Urteil und dann ist die endlich aus meinem Leben raus. Und so ist Gott halt nicht. So hat man über lange Zeit gedacht, dass Gott so ist. Und dass er der Mensch eigentlich eher unerwünscht ist. Das ist ein Gott, der unnahbar ist und fremd und fern. Und dass man sich's verdienen muss, konstant sich Zugang zu diesem Gott zu schaffen, dass er vielleicht Gnade gibt. Ja. Und ein Problem löst, Recht schafft gegen das Ungerechte. Ja. Einen rausholt aus irgendwas oder einen das gibt, was wo gerade Not ist. Ja. Und Christus schenkt hier seinen Jüngern und den Zuhörern und auch uns gerade halt einen anderen Gott, einen anderen Richter, dass Gott so nicht ist vom Herzen. Ja. Denn im Vers 5 war das. Im Vers 7. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, Tag und Nacht, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Er wird ihnen schnell Recht schaffen. Und uns Menschen kommt das manchmal so vor, weil in bestimmten Bereichen beten wir und bitten wir und wir wissen, dass es recht ist. Ne? Wir wollen dieses Unrecht für jemanden oder bei uns selber raushaben. So ein, hier geht es im Kontext, denke ich, auch um das, was Jesus davor gesagt hat, mit der Endzeit, ne? Wo die Menschen Qualen haben werden und sich beeilen müssen, um ihr Leben zu retten, ne? Und nicht noch irgendwas mitnehmen können oder so, sondern da geht es einfach, jetzt muss ich rennen, rennen. Ne? So ein, und, ne? Und es gibt solche Zeiten auch für uns Christen, dass wir in Verfolgung sind, ne? Millionen von Christen sind es gerade in diesem Moment. So, und das dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn es leicht fällt, als Deutsche das aus dem Blick zu verlieren. Aber uns wird das auch treffen, früher oder später. Ne? So, und dieses Leid für das Gute zu tragen, ist ungerecht. Ne? Für Jesus zu leiden, ist ein ungerechtes Leid, weil du hast dir das nicht verdient, sondern du tust dir das Gute und das Richtige für die Menschen und für alles. Ne? Aber trotzdem ist halt da auch dieser Krieg und dieser Widersacher so ein, und Gott erlaubt das bis zu einem gewissen Punkt, an dem Tag, wo dann Jesus kommt und dann war es das. Ja. Aber bis dahin müssen wir Leid ertragen, so ist es mal. Und von daher kann es sein, dass wir kommen und Tag und Nacht bitten auch. Das ist eine Sache, die uns so belastet, dass es uns nur beschäftigt, die ganze Zeit. Ja. Was Christus hier sagt, ist, in solchen Zeiten sei dir gewiss, als Auserwählter, dass Gott hört. Und wenn er aufsteht und tut, dann macht das schnell. Aber er hat dich nicht vergessen und er ist nicht fremd und fern und ihm ist dein Anliegen nicht egal, sondern, nee, nicht egal, sondern nicht egal. Nee, ja, ist egal. So, ne? Er kennt deine Not. Das ist eben das Schöne, wir kommen zu einem Richter, der alles richtet, aber er ist für uns. Und er kommt und er wird niemand und nichts wird ihn daran hindern, uns recht zu sprechen. Früher oder später. Ja. Aber steht ja auch im Vers 1 hier, dieses Gleichnis gibt er ihnen, um zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und darum geht das. Ja. Es ist nötig, dass wir im Gebet bleiben. Auch für die unmöglichen Sachen oder die, die nicht weggehen. Weil nur dort drin, in dem Gebet, finden wir auch für uns selber Ruhe und Klarheit. Ich weiß nicht, wie oft es war, dass Gott nichts geändert hat an meinem Leid, wenn ich ins Gebet kam, aber wie oft er mein Gebet oder meine Seele verändert hat im Gebet und durch das Gebet. Und ich trotzdem irgendwie wieder einen Anker hatte. Ja. So ein, wir können uns nicht vorstellen, wie wichtig unsere Gebete und was für eine Auswirkung die haben auf die ganze Welt. Wir haben das schon gelesen vor kurzem, so ein, bevor der Antichrist kommt und diese 7 Jahre wird das weggenommen, so ein der weggenommen, der das verhindert. Ja. Und wenn der zurückhält, weg ist, dann hat der Antichrist seinen freien Weg und Satan baut sein Reich, die 7 Jahre. Ja, und das, was zurückhält, das sind wir. Das ist der Heilige Geist in uns, das sind die Gebete der Heiligen. Ja. Und das darf man nicht vergessen, dass es nur mehr ist, das Gebet, als einfach nur für meinen Leid und Not zu kommen. Und natürlich habe ich als Mensch Rechte und darf für mein tägliches Brot, für meine tägliche Not bitten. Sondern auch wir dürfen nicht vergessen, so wir sind zu mehr berufen als nur uns. Ja. Also wenn wir kommen ins Gebet, dann sollen wir glauben, dass Gott ist und denen Gutes tut, die ihm vertrauen. Und das alles zum Guten dient. Und lass uns das nicht vergessen. Und ich bin dankbar, dass ich Gott nicht überreden muss, für mich zu wirken. Und jeder von uns kennt das. Gerade in den Zeiten, wo er nicht antwortet und wo sich nichts verändert und wo es so scheint, dass es noch schwerer und schlimmer wird oder undurchsichtiger, ne, oder ungerechter, so ein, aber es sind Zeiten, wo man halt verändert wird und die sind wichtig für uns selber. Ne. Aber es gibt auch Zeiten, wo Gott ganz schnell erhört und tut. So, also lasst uns dafür danken. Und es ist interessant, weil Christus hier zum Ende dann sagt, naja, wenn ich dann komme, Werde ich da jemanden finden, der das glaubt? Werde ich jemanden finden, der glaubt, dass der Vater für alles sorgt, so seinen Kindern nur das Beste gibt und nicht zurückhält, dass er keinen Stein gibt, obwohl man um Brot bittet? Ist jemand da, der wirklich vertraut, so dass Gott für die Auserwählten ist? Oder bittet jeder fremd, weil er seinen Gott nicht kennt? Ne? Angst zu haben ist was Gutes. Zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Formen oder Seiten von Ängsten. Ne? Zum Beispiel hatte ich mit Nora heute darüber geredet, was hat man vor einem Auftritt? Lampenfieber. Lampenfieber ist eine Furcht, ist eine Angst. Aber ich finde eine sehr demütige Angst, weil Lampenfieber hast du, weil du Angst hast, dass du nicht gut genug bist oder es verhaust oder was auch immer. Ne? Ist ein Zeichen dafür, dass du dich nicht zu groß findest. Menschen, die kein Lampenfieber haben, die sind von sich überzeugt, dass sie alles reißen. Ja. Aber es gibt auch eine Angst, so, die beschneidet und die beengt. Und das ist eine Angst, die unbegründet ist. Eine Angst, die Raum nimmt von meinem Denken und meinen Fühlen und so und mich unbeweglich macht, das Richtige zu tun. Ja. Wir sollen Gott fürchten, das ist auch eine Angst. Aber eine andere, eine gute Angst, eine Ehrfurcht, ne? So ein ihn sehen als der, der er ist. So ein, aber trotzdem gleichzeitig wissen dürfen, dass wir willkommen sind und geliebt. Ne? Und ich sehe das bei mir und meinen Kindern, die haben keine Angst vor mir, aber Ehrfurcht. So, und das ist was Gutes. Ehrfurcht hat man auch vor seinem Chef, wenn es richtig läuft. Oder Ehrfurcht hat man vor seinem Ehepartner. Ja, kannst du Respekt sagen. Ist eine Ehre, die man der Person gibt, so ein, und wo man sich unterordnet. Ne? Einfach nur, weil die Person das ist, was sie ist. So, und das ist wichtig zu sehen. Und zu dem Thema bringt Jesus jetzt hier ein Beispiel. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten, nochmal. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es ging mal zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer, der stellte sich hin und er betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, da Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner, der stand von ferne. Der wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern er schlug sich an seine Brust und er sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sag euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, kennen wir auch. So, und ich liebe dieses Gleichnis hier. Ja, die macht demütig irgendwie. Als ich es erstmal gelesen habe, war mein nächstes Gebet danach: Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Einfach nur, weil ich wusste, es kommt gut an. Ne? Aber wenn es nicht auch vom Herzen ist und nur vom Kopf, dann ist es das gleiche Pharisäergebet. Ja. Es kommt nicht an, was ich bete oder was ich sage, sondern aus welchem Grund. Ja. Und es ist interessant, weil Jesus sagt hier, der Pharisäer betet zu sich selber, nicht zu Gott. Ne? Er betet bei sich selbst: Gott, danke, dass ich so ein toller Mensch bin. Ich reiß es einfach. Ne? Und er guckt sich um und sieht die ganzen Menschen da und denkt so: Alles Lappen. So, Gott, du bist froh, dass du mich hast, oder? So, gibt sogar zweimal Fastete, was nirgendwo in der Bibel steht. Ne? Ich mach's doppelt so gut. Gott, ich bin der Checker. Und 10% von allem. Selbst wenn ich einen Apfel finde, kriegst du 10% von mir. Ich bin wirklich ein guter und gerechter Mensch. Ich bete, ich lese Bibel, ich stehe hier im Tempel, tue das Richtige und verkünde dein Wort, ne? Ich bin ein richtig guter Christ. Wie gesagt, das sind die Menschen, mit denen ich am schlechtesten umgehen kann, ja, weil ich bei denen halt keine Ehre krieg. So nur Verachtung. Ja, weil ich kann das von mir nicht behaupten. Das ist interessant, ne, weil dieser Zöllner, der echt nichts leistet hier, der anscheinend auch nicht fähig ist, seinen Lebensstil zu ändern, aber trotzdem Punkt für Punkt kommt er zu dem Punkt, wo er sich einfach noch hinschmeißt und zerbrochen einfach sagt, Gott, ich bin, der ich bin, und er tut Buße, wahre Buße. Ja. Und auch darüber hat man in den letzten Wochen viel gesprochen, gerade im Römerbrief sehen wir das gerade in den ersten Kapiteln, dass ich nicht ändern kann, wer ich gerade bin. Ja. Und Gott sagt es auch nicht, ich soll mich jetzt ändern. Ich kann es ja nicht, woher auch? Der alte Mensch ist in dem Moment genau der gleiche, und kann sich nicht drehen und ändern. Dieser neue Mensch, der nach meiner Bekehrung kam, ist in dem Moment jetzt genau der gleiche und nicht anders. Ich lebe von einem Moment zum nächsten und ich kann in diesem Moment nicht jemand anderes sein. Es geht einfach nicht. Wir Christen erwarten das oft von uns, aber es ist so sinnlos und so ein Quark, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Einfach, wenn man intellektuell daran geht, macht schon keinen Sinn. Weil ich kann doch nicht jemand anderes sein, als ich gerade bin. Und ich als Mensch bin doch nur fähig, jetzt gerade mit meinem Gott in Kontakt zu treffen und nicht morgen. Und Gott nimmt mich und liebt mich so, wie ich bin gerade jetzt. Das Einzige, was ich benötige, ist jetzt gerade ein bußfertiges Herz zu haben, das nicht zu groß denkt, sondern das anerkennt, der zu sein, der ist. Aber mit dem Blick auf Gott, der alles ändern kann, sogar mich. Und so bin ich Tag für Tag mehr und mehr in seiner Gegenwart und mehr verändert in ihm. Ja. Der Pharisäer ist schuldig, sein alles gerecht zu tun, weil er steht, seine Gerechtigkeit steht für seine Heiligung. Und das ist interessant, weil der macht ja nichts Falsches. Der lebt ja anscheinend echt ein sehr krasses Leben. Der hat kein Schuldgefühl vor Gott. Ne? Und sagt so, hey, danke, dass ich nicht so bin. Er gibt sogar Gott die Ehre ein bisschen und sagt so, hey, das kommt von dir aus dem Geschenk. Ne? Aber es ist interessant, so der betrügt und für sich selber einnimmt, der Zöllner, ne? Der weiß, dass er ein Sünder ist, so groß, dass er sich noch nicht mal traut, in den Himmel zu gucken beim Beten, ne? Das ist der gerecht nach Hause geht. Der andere, der so sauber ist und so schön, ne? Und so glänzt, so vor allem und vor sich selbst, und vor Gott, ne? Geht ungerecht nach Hause. Der ist nicht erhört und dem ist nicht vergeben. Ich danke Jesus dafür, dass er Veränderungen gebracht hat, und zwar mit Worten, die wir lesen und verstehen können. Und trotz dieser Worte, die wir haben und der Wahrheit, die Christus immer wieder spricht, auf so viele Arten, ist trotzdem total Banane zu sehen, dass wir uns trotzdem immer wieder drehen und das Gegenteil glauben oder tun wollen. Wenn wir Gott danken können, dann dafür, dass wir immer wieder umdrehen. Denn auch dieser Zöllner, und da bin ich überzeugt, hat nicht von sich selbst Buße getan, sondern durch Begegnungen vom Geist, durch Momente, bis zu dem Punkt, wo er zerbrochen im Geist ist. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Also es ist doch viel besser, erniedrigt zu kommen, und sich erhöhen zu lassen von Gott. Zum richtigen Maß. Das ist eine Furcht, die wir brauchen. Das ist keine Furcht, die wir wegbeten oder wegarbeiten sollten. Ne, dieses, ich nenne es mal Lampenfieber vor Gott, wie auch immer man das beschreibt, aber dieser Punkt, wo man sagt, ich bin nicht gut. Ich finde das nicht falsch. Ja. In der Welt muss ich lernen, als Mensch auf mich selbst zu vertrauen, auf meine Stärke. Und da ist alles möglich und so weiter. Ne? Aber Vor Gott ist es ein Herz, das einfach nicht mehr erreichbar ist. Ja. So, und du siehst, was es bewirkt, so ein, weil dieser Zöllner, der kommt mit allen klar. Der ist ja gläubig, der kommt auch zu Gott. Also ist ein Kind Gottes hier in dem Sinne, so ein, ne, und auch der Pharisäer ist gläubig an Gott. Ja. Aber die Herzen sind so unterschiedlich, dass so unterschiedliches wirken. Diese Zöllner kommen mit allen Menschen klar, setzt sich mit hin und richtet nicht, weil er weiß, ich bin selber dreckig. So. Ja. Aber oh, dieser Pharisäer, der sitzt da und was diese Frucht, die dabei rauskommt, steht in Vers 9, dass er die übrigen verachtet. Und Verachtung ist Gegenteil von Liebe. Und dann kann ich auch sehen, wie weit ich in der Liebe gewachsen bin, wenn ich gucke, wie ich mit Menschen umgehe. Nicht mit denen, die mir liegen, sondern mit anderen Menschen, die ich gern meide. Ne? Diesen Wert. Ne? Weil ich kann entweder verachten oder gleichwertig stellen. Ne? Keiner von uns ist irgendwie in irgendeiner Form besser als der andere. Und selbst die Dinge, die ich gerade tue, gut tue, gibt es so oft Momente, wo ich die total verhaue und nicht fähig bin. Wir sind alles Zöllner. Sogar der Pharisäer ist ein Zöllner. Ja, wenn ich bei dem Gleichnis bleibe. Und das muss uns klar sein, dass Gott auch nicht mehr von uns erwartet. Wir sind alles Räuber. Weil wir für uns oft bauen, obwohl die Zeit jemand anderes gehört. Schlechte Verwalter. So, wir sind alles Ehebrecher und Ungerechte. Jeder von uns, irgendwann in irgendeiner Form. Ne? So, und Gott, ich danke dir dafür, dass, ja, dass du auch nicht mehr erwartest. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du unten sitzt, weil der hat Jesus nicht, auch wir haben Jesus. Und wir sitzen da auf unseren Knien manchmal und schauen uns gar nicht hoch zu gucken in den Himmel, wenn wir beten und umdrehen. So, aber wir sitzen da und wir können sagen, Gott sei mir Sünder gnädig und ich danke dir dafür, dass du es bist in Christus. Dafür haben wir Unterschrift bekommen. Aber die Bibel lehrt uns aber auch ein Gegengewicht und das ist genauso wichtig. Gott hat uns nicht dazu berufen, Zöllner zu sein. Vielleicht sind wir Sünder, aber wir sind nicht gerufen zu sündigen. Sondern was ich weiß, was nicht gut ist und ich tust, dem ist es Sünde. Ne? Und von daher ist es wichtig, auch zu erkennen, so, dass wir Gott von uns auch will, so wie jeder gute Vater von seinem Kind will, dass es wächst. Es wäre schrecklich für mich, wenn meine Kinder auf dem geistlichen Stand bleiben, wie sie jetzt sind. Ihr Leben lang. Da würde ich mich für sie nicht freuen. Das würde mich auch total nerven und belasten. So, ich freue mich drauf, so wenn sie reifen und erwachsen werden. So. Und genauso ist es auch mit Gott so. Und das ist auch wichtig, weil wir Christen dürfen uns lieben, so wie wir sind. Und wir gucken uns an und wir kennen hier unsere Schwachheiten. Wir wissen alles Nieten irgendwo. Ne, so ein, von daher können wir uns alle verstehen. Aber es gibt halt einen gewissen Punkt irgendwann bei einem Menschen, wo man sich fremdschämt oder wo es peinlich wird oder wo es einfach nicht mehr stimmt. Ich kenne erwachsene Menschen, ich rede hier von keinem nicht angesprochen fühlen, aber ich kenne wirklich erwachsene Menschen, die sind irgendwie mit 16 stehen geblieben. Hast du letztens auch erzählt, ein paar Freunde von dir, ne? So, die du bei Facebook gesehen hast. So, und kenne ich auch, ne? In meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis von früher oder hier in der Stadt mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. So, ne, und mit so 21 oder 22, denke ich mir, naja, gut, kommt irgendwann, ne? Aber die ich da kenne, die sind halt jetzt noch älter, ne? Und sitzen immer noch da und tun so, als ob's der Mensch ohne Verantwortung cool ist. Ne? So, Aber so ist halt auch im Geist so das, was wir voneinander erwarten können, ist, dass man zuguckt zusammen, wie man reift. So ein Und da kommen wir zum letzten Punkt, der darum geht, Vers 15. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, also Kleinkinder, Kleinstkinder. Emma ist kein Kleinkind mehr. So ein, ne, das ist Baby, Säugling bis zu dem Alter, naja, halt nach dem Säugling, aber wo man anfängt mit Krabbeln, da, und keine Ahnung. Ne? So können wir nicht wirklich sagen, denken, tun, sind halt kleine Kinder. So. Ne? Und sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jüngeren sahen, die Jünger sahen, da tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sag euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wie ein Kleinkind, wird gar nicht hineinkommen. Und es ist ein bestimmter Glaube, den er hier meint. Absolut naiv zu denken, dass wir Christen so bescheuert sein sollen wie Kleinkinder. Ne? Die keine Meinung sich bilden können, die einfach nur die ganze Zeit dumm rumgrinsen, obwohl sie gerade beleidigt werden, oder die sagen, oh, das ist ungerecht, tschüssen, Gott segne dich, ne? Manche Christen leben so, aber das behindert. Das ist ungesund, krank, irgendwie, unnatürlich. Und auch die Welt guckt die Menschen an und denkt, die haben einen Knall, ne? Psychos. Ne? Und ja, sind sie, in meinen Augen. Ne? Aber trotzdem denkt man oft, dass Gott das erwartet. Aber dieser Glaube bedeutet nur, dass du vom Vertrauen her den Glauben so lebst. Kleine Kinder sind frei. Freie Menschen. Ne? Ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es halt hier jetzt dran ist. Ne? Sie sind elternzentriert. Ne? Und genauso, aber nicht, weil die Eltern das ihnen beibringen oder weil sie darüber nachdenken, weil die können nicht denken, das sind Kleinkinder. Die gucken, krabbeln, da ist irgendwo Alufolie, Alufolie. So, ne, und spielen dann eine Stunde und freuen sich dran. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Ne? Aber das, was sie automatisch haben, sie sind Eltern fixiert, Mutter fixiert meistens. Ne? Und das ist ein Herz. Eine Herzenssache. Und das ist ein Glaube, der wunderschön ist und stark. Ne, wenn wir vaterzentriert sind, gottzentriert sind, vom Herzen her. Sie sind völlig abhängig von ihren Eltern. Und sind auch lernwillig. Ne, begeistert daran, das Leben zu entdecken und alles, was damit zusammenhängt. Sie glauben ohne Intellekt. Den kannst du alles weiß machen, das ist so. Denken die gar nicht drüber nach. So wie wir damals im Sozialismus in der Schule, ja, nichts hat geknallt und dann war alles da und dann war da auf einmal ein Lebewesen und das hat sich vervielfältigt und schon war der Affe da und dann kamen wir. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Ich habe da nicht einmal drüber nachgedacht, oh, das in Frage gestellt. Ich saß da und das war so. Da hätte ich für streiten können, ne, warum sollte man auch als Mensch darüber nachdenken? Das ist ja so. Ne? Und ich bin dankbar, dass Gott mich rausgeholt hat aus dieser Irre und ich überhaupt die Chance hatte, darüber nachzudenken. Macht das überhaupt Sinn? Ja. Und ganz ehrlich, für jeden, der daran glaubt, der hat für mich einen Glaube nicht wie ein Senfkorn, sondern einen Glaube wie ein Mount Everest. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wer da so glaubt und dafür, oh, Hammer. So einen Glauben hätte ich gern, mein Gott. Ja. Aber ja, ne. Was auch ein Merkmal ist von diesen Kleinkindern, sie sind echt. Sie sind sie selbst. Die haben noch nicht gelernt, sich irgendwelche Mauern zu bauen, sich zu verstellen, irgendwelche Masken sich zu erarbeiten, zu gucken, was wirkt gut bei Menschen und was nicht. Die sind einfach, wie sie sind. Und schämen sich noch nicht mal dafür. So ein Und was noch wichtig ist, vielleicht, so eine kleinen Kinder achten noch nicht auf die Personen. Das kommt ja später. Jeder Mensch ist gleichwertig, gleich geliebt. Egal ob behindert, schwarz, weiß oder bunt. Ob klug oder dumm, ob reich oder arm, egal was man sich verdient hat oder was für Talente man hat, das spielt alles null eine Rolle bei Kleinkindern. Ne? Die setzen sich einfach zu dem Nächsten und dann wird gespielt, egal ob man die Sprache kennt oder nicht. Und das ist bemerkenswert. Ein Herz, das ich haben möchte. Ne? Wo all das Angelernte einfach nicht mehr zählt und nicht wichtig ist. Und so guckt Gott uns halt an, alle mit der gleichen kostbaren Seele. Egal, ob es Arschlöcher sind oder Heilige, die fliegen. Ne? Und noch ein letzter Punkt. Und das halt das, was ich denke, was Christus hier im Allgemeinen am meisten meint. Und das ist halt dieses Vertrauen in ihre Eltern. Ein Vertrauen, der viel mehr ist als nur Glaube. Glaube ist gut, aber ein praktischer Glaube nenne ich Vertrauen. Vielleicht ist es falsch, aber ich nenne es so, für mich macht es Sinn. Ne? Zum Beispiel Vertrauen darin über die Versorgung. Kinder in dem Alter machen sich über sowas nie Gedanken. Die spielen einfach, entdecken, lernen, und dann kommt Essen. Wenn eingekackt ist, da denkt man nicht drüber nach, da wird sauber gemacht. Das passiert einfach. Es ist nichts, was sich Kinder einreden und sich immer wieder erinnern müssen, sondern es ist einfach natürlich. Ein Vertrauen, ein tiefes Vertrauen zu den Eltern, das gesorgt ist für alles. Und so haben sie ihr ganzes Leben, jeden Tag, jede Sekunde Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was vor ihren Augen ist. Und sich dran zu freuen oder zu stoßen, was auch immer. Ne? Und das ist eine Freiheit, die Christus uns geben möchte. Das ist eine Freiheit, die wir haben dürfen. Natürlich nicht in dem vollen Maße wie ein Kleinkind, aber das ist eine Sache, die Gott halt in uns wirkt. Das ist ein Anzeichen der Liebe. Und das ist eine Sache, die klug ist. Ne? Und was hier auch für mich sichtbar ist, das haben wir letzte Woche, glaube ich, am Mittwoch gehabt, im Römer. Man kann Glauben nicht erlernen. Man kann nur im Glauben wachsen. Ne? Und entweder glaubt man oder man glaubt nicht. Sagt doch die Bibel. Für die einen ist es Narrheit, für die andere macht es Sinn. Na, entweder kann man es annehmen für sich und dann lebt man es. Oder man baut sich irgendwas, was so ähnlich aussieht und so ähnlich riecht, aber man hat es halt trotzdem nicht. Ne? Und deswegen müssen wir auf unsere Herzen aufpassen, unseren Glauben prüfen und gucken, in welchen Bereichen habe ich einen lebendigen Glauben und in welchen Bereichen habe ich nur erlerntes Gut, das ich vielleicht gut bauen kann. Ja, und da auch Gott uns sagt, dass wir diesen Glauben nicht erarbeiten können, sondern dass er nach Maß gibt, darf ich auch in den Bereichen dann zu Gott kommen und sagen, dann stärk mir da den Glauben. In dem Bereich, wo ich nicht leben kann oder nicht lebe, in dem Bereich wirke du bitte und komm da rein. Denn ich möchte glauben. In allem. Auch da, wo ich keinen Glauben habe, noch nicht mal so viel wie ein Senfkorn. Und der Glauben, den wir haben und wo wir fest sind, den Glauben heißt es zu halten. Und nicht wegzuschmeißen. Lass uns wachsen und zwar an die richtige Seite. So, dass wir alle hier gesund sind und ja, uns auch nicht schämen müssen. Ja, die Gesetzeswerke hast du abgeschafft. Dafür danke ich dir, Jesus. Hast sie ersetzt mit Freiheit. Und ich danke dir, dass du nicht erwartest von uns, dass wir jemand anderes jetzt sind. Mehr glauben können, mehr vertrauen können, mehr Kleinkindglauben haben. Sondern du siehst uns gerade jetzt, wie wir jetzt gerade sind und ja, und so bearbeitest du uns. Deswegen wollen wir dir Danke sagen, dass du was Gutes aus uns machst und dass das die Bereiche sind, die du formen wirst für jeden, der auserwählt ist und der ja ein bußfertiges Herz hat, Herr, wir wollen nicht die Splitter von den Augen unserer Brüder und der Nichtchristen ziehen, sondern den Balken aus unserem eigenen Auge. Bitte mach du weiter und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder auf den Boden bringst, wenn wir anfangen zu schweben, uns aufblähen, dass du uns erniedrigst auf eine Art, die erbauend ist. So, und ich danke dir, dass es das feststeht. Denn du hast bezahlt einmal für alles. Vater, hilf uns, ein Zeugnis zu sein, das gut ist hier, das deinem Namen Ehre gibt. Und ich danke dir, dass du so gnädig und so ein großartiger Richter bist, der Recht spricht für alles. Stärk uns auch da den Glauben, das Vertrauen in den Bereichen, wo du irgendwie sichtbar nicht erhörst gerade oder schweigst. Dass du kommst und zwar schnell, wenn es soweit ist. Ja, denn du bist kein ungerechter Richter, sondern du bist das Recht. Also hilf uns auch in diesem ganzen Wirrwarr zwischen Gut und Böse und der Erkenntnis da drin klar zu sehen, so ein und unterscheiden zu können, was wirklich gut ist und was böse. Ja, denn ich komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich sagen muss, ich weiß nichts. Obwohl ich es gestern in dem Bereich wusste. Ja. Hör nicht auf und sei lebendig. Amen.